ARD Sounds.
In Lateinamerika, ich glaube es war in Peru, wurde im letzten Jahr ein großer Goldmünzenschatz gefunden mit unseren Detektoren. Dort von den Inkas, die dort mal vor Jahrhunderten gelebt haben, vergraben worden sind.
Schätze finden mit Technik aus Thüringen. Die Firma OKM aus Altenburg entwickelt Detektoren, mit denen weltweit Gold, Tunnel oder verborgene Strukturen tief unter der Erde sichtbar werden. Ich bin Johannes Michael Noack und einmal pro Woche stelle ich Ihnen diese Hidden Champions vor, die unsichtbaren Champions aus Thüringen.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.
Und heute zu Gast Stefan Grund, CEO von OKM German Detectors. Herzlich willkommen erstmal.
Vielen lieben Dank.
Was genau stellen Sie her?
Wir sind ein Entwickler und Hersteller von Metalldetektoren und vertreiben diese global primär in die archäologische Szene. Das heißt, wenn Sie beispielsweise wissen oder vermuten, dass irgendwo etwas vergraben worden ist, vor Jahrzehnten, vor Jahrhunderten, aber auch vielleicht auch nur vor ein paar wenigen Monaten, und Sie wissen nicht mehr genau, wo ist das, dann ist OKM eigentlich die Marke auf der ganzen Welt, die man sich anschauen muss, weil wir produzieren Metalldetektoren, unterschiedliche Technologien, die können unterschiedlich tief schauen, die können unterschiedliche Materialien differenzieren, mal besser, mal schlechter. Und das bieten wir an und verkaufen weltweit. Wir kommen aus Altenburg in Ostthüringen. Das ist aber nicht unbedingt unser Markt, sondern wir glauben, dass ca. 95% unserer Produkte, die wir bauen, ins Ausland gehen, die gar nicht in Deutschland genutzt werden, selbst wenn sie in Deutschland verkauft werden.
Warum komme ich, wenn ich Schätze suche oder als Archäologe unterwegs bin, warum komme ich an Ihnen nicht vorbei?
Sie kommen an uns nicht vorbei, weil das ist natürlich eine kleine Nische. So viele Leute machen das nicht. Ich persönlich habe vor 2019 auch wenig von dem Thema mitbekommen. Es ist aber so, dass wenn Sie tief in den Boden reinschauen wollen, da gibt es verschiedene Technologien und nicht ganz so viele Unternehmen machen das. Und wir sind jetzt seit 27 Jahren in diesem Segment mit der Technologie aktiv, versuchen global sehr stark aufzutreten mit Servicecentern, mit Vertriebsstellen, mit dementsprechend natürlich auch Content online. Also wenn Sie sich für das Thema tiefe Suche nach Vergrabenem interessieren, ich glaube, dann kommt man direkt auf uns, egal wo Sie leben.
Wie tief kann ich denn mit Ihren Geräten in die Erde schauen oder wo auch immer hineinschauen?
Ja, wir arbeiten eigentlich nur mit Geräten, die in die Erde schauen können. So, und wie tief hängt immer von ganz verschiedenen Kriterien ab. Also beispielsweise, wie groß ist das Objekt eigentlich, was ich suche? Wie metallisch ist das Objekt eigentlich? Je mehr Eisenartikel in diesem Objekt drin sind, desto tiefer kommen wir. Es hängt von Bodentypen ab. Also sprich, im Sandboden ist es deutlich einfacher als im Lehmboden. Es hängt von der Feuchtigkeit des Bodens ab. Wir wissen von Kunden, dass sie teilweise bis 20 Meter Tiefe Verborgenes mit unseren Detektoren detektieren konnten. Aber das ist immer ganz individuell und hängt natürlich von den Themen ab, die ich gerade angesprochen habe.
Kann ich damit auch Wasseradern finden zum Beispiel?
Wir haben einen Wassersuchdetektor, da können wir Frischwasser finden. Also das wird vor allen Dingen praktisch in Nordafrika genutzt, auch von UN-Organisationen, die das abnehmen. So, und dort können Sie auch Frischwasserquellen finden, die dann mit Bohrungen praktisch dann erschlossen werden können.
Als ich in Altenburg war bei Ihnen, da haben wir beide auf Ihren Testfeldern im firmeneigenen Garten gestanden und haben eines Ihrer Geräte getestet. Das ist ja jetzt sowas, wie man es auch bei, ich sag mal, optisch, wie man es bei Amazon finden würde.
Genau, optisch auf jeden Fall. Also es handelt sich hier um einen Pulsinduktionsdetektor und der hat so eine richtige Scheibe, die sieht man auch bei Produkten bei Amazon. Aber im Endeffekt, diese Geräte gehen bis zu 3 Meter Tiefe und was Sie bei Amazon finden, da sind wir bei 20 bis 30 Zentimeter. Und im Endeffekt, die Geräte differenzieren sich in der Leistung und im Endeffekt in der Tiefenleistung. Wie tief kann ich Schätze dann wirklich finden?
Was war das jetzt?
Hier haben wir eine große Münzensammlung vergraben in dem Bereich, um hier praktisch unsere Produkte auch dann testen zu können.
Höre ich jetzt, was das für ein Metall ist?
Nein, jetzt gerade hören Sie das nicht. Ja, das kann dieser Detektor nicht. Es gibt aber andere Produkte bei uns, wo Sie dann ein Display dabei haben und dann sehen, okay, auf einer Skala von 0 bis 10 ist das jetzt Gold, Silber, ist das ein oller Rostnagel, den man gar nicht mehr haben will. Genau, aber hier haben wir wirklich, dieses Produkt ist darauf ausgelegt, die besten Tiefenreichweite zu erfinden. Und da werden dann die Produkte auch schwächer in der Metalldiskriminierung. Und deswegen haben wir das hier komplett auch rausgelassen.
Das heißt, jetzt heißt es Schippe raus und los.
Jetzt heißt es Schippe raus und los und dann wirklich auch suchen zu gehen, richtig.
Wie oft buddeln Sie hier?
Ja, also hier, das Testfeld wird dann schon ab und zu mal neu gemacht, wenn wir neue Sachen wollen. Aber da wissen wir schon relativ genau, was hier genau vergraben ist, weil das halt wichtig ist.
Jetzt kann ich ja, wenn ich bei Amazon auf die Seite gucke, mir so ein Gerät, also so ein Gerät in Anführungszeichen, für, keine Ahnung, 100, 150 Euro kaufen. Also Massenware, das hat aber nichts mit dem zu tun, was Sie machen, oder?
Absolut korrekt. Also wir differenzieren zwischen Hobby-Metalldetektoren und professionellen Metalldetektoren. Hobby-Metalldetektoren, das ist das, was Sie auf Amazon sehen oder bei anderen Handelsunternehmen. Da geht es so ab 100 Euro los, vielleicht bis maximal 200 Euro. Das ist für Leute, die das als Hobby machen. So wie andere Personen angeln gehen, Tennis spielen gehen, joggen gehen, gibt es das Hobby Sondeln. Dann nehme ich mir so einen Detektor, gehe an den Strand, gehe durch den Wald und versuche Dinge zu finden, die so in 10 bis 20, 30 Zentimeter Tiefe entweder vergraben sind oder einfach irgendwann mal verloren worden sind. Am Strand zum Beispiel nach der Urlaubssaison bietet es sich immer an, da mal drüber zu gehen, weil viele dann doch die Euromünzen im Sand liegen lassen.
Oder der Ehering.
Oder der Ehering, genau. Aber das hat absolut nichts damit zu tun, was wir tun. Bei uns, das kann man sich gut vorstellen, wie eine Expedition. Also unsere Kunden kaufen OKM-Detektoren, weil sie tief Vergrabenes suchen. Und das ist eine Expedition. Da wird überlegt, okay, wo kann was sein? Wo wurde mal was vergraben? Warum ist da überhaupt was vergraben? Was kann das denn eigentlich sein? Sprich, welche Technologie brauche ich denn eigentlich, um das dann zu detektieren? Und da sind wir praktisch dann die Unterstützer, die Helfer, die beraten, naja, wenn du das und das dort und dort suchst, dann geht es eher in die Richtung Technologie A, B oder C und dann können wir da unterstützen und gucken, ob wir ein passendes Gerät dafür haben oder vielleicht auch nicht.
Zumal ich dann ja auch, wenn ich in 20 Meter Tiefe was finde, baue ich ja einen Bagger, das kann ich ja nicht mehr als
Hobby. Ja, also 20 Meter Tiefe ist wirklich tief. Ja. Ne? Ich erinnere mich, das ist in 20 Metern wurde zum Beispiel mal ein Tunnel an einem französischen Schloss gefunden mit unseren Detektoren. Das meiste ist aber deutlich, also gar nicht so tief vergraben. So. Und da hängt es dann halt immer davon ab, was ich eben sagte, was ist das denn wirklich für ein Material, was da denn sein soll und wie kann ich mich dem annähern und dementsprechend, welche Technologie muss ich denn anwenden, um die Chance zu erhöhen, dort etwas zu finden.
Die Geräte, die Sie da vertreiben, die piepsen ja auch nicht nur, sondern die können das auch darstellen.
Ja, unser USP, also da, wo wir uns eigentlich vom Wettbewerb und von vielen anderen Geräten unterscheiden, ist, dass wir die Daten, die wir aufnehmen, dann auch visualisieren. In 2D, in 3D, sodass der Kunde entweder direkt am Gerät oder später auf einer eigenen Software von uns wirklich analysieren kann, naja, wo habe ich denn jetzt hier interessante Stellen, wo macht es denn Sinn, nochmals nachzusuchen und im Endeffekt dann zu entscheiden, okay, wo setze ich denn jetzt den Bagger an, um wirklich nachzuschauen, was liegt denn da. Deswegen ist es nicht einfach, man geht mal über eine Fläche schnell rüber und weiß genau, wo es ist, sondern da ist unser Gerät ein Hilfsmittel. Aber es bedarf viel Recherche, es bedarf natürlich die Analyse im Nachgang. Deswegen sprechen wir da gerne von einer wirklichen Expedition und nicht einfach nur einer Detektion.
Und wir reden dann auch nicht von den 100, 200 Euro für das einfache Hobbygerät, sondern ja. Wo liegen wir da
preislich? Genau, also bei uns geht es praktisch bei 2000 Euro los und geht dann ins mittlere fünfstellige Bereich, je nachdem, welche Technologie, welche Geräte notwendig sind, um praktisch auf dieser Expedition dann konkret zu helfen.
Aber dafür sehe ich dann auch, ist es jetzt Gold oder ein rostiger Nagel?
Also die Materialdifferenzierung, die Sie gerade ansprechen, hängt auch von der Technologie ab und von der Tiefe, was ich denn suche. Man kann grundsätzlich sagen, je tiefer ich gehe, desto schlechter werde ich praktisch in der Auflösung und je schlechter werde ich auch in der Materialunterscheidung, was möglich ist. Je näher ich am Boden oder an der Oberfläche bin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da auch schon differenzieren kann. Genau, und da gibt es unterschiedliche Technologien, die unterschiedliche Dinge können.
Auf Ihrer persönlichen Website steht, Sie haben OKM per Management bei Ihnen übernommen. Erklären Sie mal ganz kurz, was das bedeutet.
Ja. Also vielleicht zu mir, ich habe ganz normal BWL studiert, habe mal Unternehmensberatung gemacht und habe dann 2016 ein Startup gegründet in Berlin mit Venture Capital Unterstützung durch Rocket Internet und wir haben Catering verkauft, also was ganz anderes. Das haben wir dann 2019 verkauft und für mich stellte die Frage, was kommt denn jetzt, was will ich denn persönlich beruflich weitermachen? Wir in Deutschland haben einen wundervollen deutschen Mittelstand. Da sind ungefähr 2/3 aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sind im deutschen Mittelstand beschäftigt. Parallel aufgrund des demografischen Wandels sehen wir allerdings, dass viele Eigentümer der deutschen mittelständischen Unternehmen irgendwann in Rente gehen. Auch jetzt zu der Zeit schon. Es gibt aber weniger Nachfolger. Das heißt, die Kinder der Unternehmer wollen manchmal die Unternehmen nicht übernehmen. Vielleicht gibt es auch gar keine Kinder. Personen im Unternehmen selbst wollen es nicht machen. Deswegen gibt es viele Unternehmen, die in Deutschland zum Verkauf stehen. Kleine und große deutsche Mittelständler, die in sich profitabel sind, die in sich ein tolles Geschäftsmodell haben, die ein Alleinstellungsmerkmal auf der ganzen Welt haben. Aber es fehlt da ein bisschen die Zukunftsvision. Und diese Unternehmen stehen zum Verkauf. Und damals, 2019, habe ich mir überlegt, Mensch, das wäre doch eigentlich was Tolles. Mein Opa selbst hat das noch schon 1972 mal gemacht, indem er in Siegburg zwischen Bonn und Köln einen Opel-Händler gekauft hat. Und da bin ich als kleiner Junge mit aufgewachsen und war sonntags in der Firma und fand das immer toll. Deswegen war das für mich immer eine Inspiration. Und ich habe dann 2019 deutschlandweit nach Unternehmen gesucht, die A, zum Verkauf stehen und B, die in sich gesund sind und aber auch irgendwas Besonderes haben.
Wie findet man das? Da gibt es ja keine Inserate dafür.
Doch, gibt es. Also es gibt sowas wie, wenn Sie umziehen wollen, eine neue Wohnung suchen, da guckt man auf ImmoScout, ImmoWelt, ImmoNet und genau das Gleiche gibt es für Unternehmen. Es gibt sogar auch Makler, so wie bei Immobilien gibt es auch Unternehmensmakler. Und die kann man einfach anschreiben und sagen, hallo, ich heiße Stefan, ich bin auf der Suche nach einem schönen mittelständischen Unternehmen. Was habt ihr denn im Angebot? So und so habe ich.
Aber da sage ich auch, ich habe mein Budget ist Summe X, oder?
Genau, genau. Also im Endeffekt ist das ähnlich wie bei einer Immobilie. Und ich habe mir 100 Unternehmen in Deutschland angeschaut. Da bin irgendwie zu 30 Unternehmen gefahren, ob das auf der Schwäbischen Alb war, ob das in NRW war, ob das in Hannover war, ob das in Altenburg war. Und habe mich dann im Endeffekt dafür entschieden, die OKM in Altenburg zu übernehmen, die 1998 von 2 Gründern gegründet worden ist. Und aufgrund von Rentnern dann verkauft worden ist. Das hat gut geklappt. Das Schöne ist,
die beiden sind in Rente gegangen.
Die sind in Rente gegangen, die sind auch nicht mehr aktiv. Ja. Ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu denen. Wenn ich mal eine Frage habe, rufe ich mal an. Wir sehen uns ab und zu mal, aber mit dem Geschäft haben die nichts mehr zu tun.
Aber der große Geist steckt ja noch in der Technik
absolut,
sozusagen.
Absolut, absolut. Ja. Und da sind wir auch wahnsinnig dankbar. Und ich verstehe mich auch selbst, dass ich so das Lebenswerk dieser Gründer in die nächste Dekade führe. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und da versuche ich natürlich meinen Input zu geben, ob von digitalen Prozessen, dass wir da sukzessive uns immer verbessern.
Warum fiel die Entscheidung zu OKM?
Zum einen finde ich, ist das ein tolles Nischenthema, wo es auf der Welt auch nicht so viel Wettbewerb gibt.
Also Sie waren nicht als Schatzsucher, als Kind unterwegs?
Also ich habe das mal mit so einem Hobbydetektor, den Sie ansprachen, mit meinem Opa irgendwie früher mal gemacht, aus Spaß am Strand ein bisschen rumgesucht. Das war's dann aber auch. Also die Branche ist komplett neu für mich gewesen. Habe mich aber reingefuchst und reingedacht und rein analysiert. Und ich fand toll an dem Unternehmen, das ist ein gesundes Unternehmen mit tollen Mitarbeitern, die dort angestellt worden sind, mit einer tollen Technologie. Und habe gesagt, Mensch, das hat doch Zukunftspotenzial. Ja? Wir können das natürlich alles ein bisschen moderner, ein bisschen auffrischen. Aber im Grundsatz ist das doch ein tolles Unternehmen, wo ich gesagt habe, Mensch, das macht Sinn, das will ich angehen.
6 Jahre jetzt, ist da schon Entwicklung erkennbar? Haben Sie, ist der Umsatz gestiegen oder ist
ja absolut. Also klar, man kann das natürlich auf Zahlen ablenken. Da sind wir schön gewachsen. Aber zum Beispiel haben wir auch uns weiter ausgeweitet. In den USA haben wir eine Tochterfirma gegründet als Vertriebsgesellschaft, die das gesamte Geschäft für Nord- und Mittel- und Südamerika übernommen hat. Wir haben das gleiche in der Türkei gemacht, weil Türkei ist auch ein interessanter Markt für uns. Da haben wir jetzt auch eine Tochtergesellschaft. Wir haben jetzt über 60 internationale Handelspartner, die mit uns arbeiten. Wir werden auf der Technologieseite immer weiter und bauen neue tolle Produkte, sind jetzt dabei, künstliche Intelligenz in die Produkte reinzubauen. Also im Endeffekt werfen wir ganz viele Bälle in die Luft und gucken, wo es uns hinführt und sind jeden Tag dabei, ein kleines bisschen besser als im Vortag zu werden.
Nun ist ja das Firmengebäude in Altenburg ein sehr spezielles, muss man sagen. Ich war ja vor Ort, habe echt gestaunt. Also es ist eine gläserne Pyramide mit einem passenden, toll angelegten Garten dazu. Alles so im orientalischen Style. Was haben Sie damals gedacht, als Sie das erste Mal dort vor diesem Ding standen?
Ja, das war toll. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich kam an, stand vor dem Tor und sagte mir erstmal, wow, eine goldene Pyramide im Industriegebiet hier in Altenburg. Das ist erstmal, was ich noch nie gesehen habe. Und das steht aber auch so ein bisschen für das Unternehmen. Wir machen Dinge anders. Wir sind in einer ganz kleinen Nische unterwegs. Und diese Pyramide, die zieht natürlich, nutzen wir natürlich auch im Markenauftritt. Also das bietet auch Vertrauen auf der Kundenseite, dass wir ein Unternehmen haben und wir versuchen wirklich bis ins letzte Detail uns da hinzustellen und das auszuarbeiten. Wir haben einen Gärtner da, der ist jetzt auch gerade aktiv, um den Garten in Schuss zu halten. Wir versuchen wirklich mit allem, was wir da tun, eigentlich immer das Beste herauszuholen. Ich glaube, das symbolisiert auch diese Pyramide, wie sie damals vor 10 Jahren von meinem Vorgänger gebaut worden ist.
Kurze Erinnerung, bevor es weitergeht. Das hier ist eine Spezialfolge. Normalerweise gibt es in diesem Kanal jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind dazu im ganzen Land unterwegs. Wenn Sie immer informiert sein wollen, abonnieren Sie uns Top-Thema Thüringen in ARD Sounds.
Ihre Kunden kommen ja auch zu Ihnen nach Altenburg und als ich vor Ort war, hat Ihr Trainer Frank Kasser gerade 2 Kunden auf ihren Testfeldern vor der Pyramide in die Kunst des Schatzsuchens eingeweiht.
Welche Schätze wollt ihr denn finden?
Wertvolles,
ja. Genau, okay. Also Räumigkeit und so will ich finden.
Hüllräume,
ja.
Okay. Beruflich oder ist es reines?
Hobbymäßig so, ja. Ich mag sowas zu suchen. Und wenn man was findet, hat erfolgreiche Leben.
Und er hat gesagt, dann investieren wir hier mal richtig, oder?
Ja, so kann man sagen, genau.
Es gibt ja unzählige Sachen da auf dem Markt, relativ preiswert auch, aber das ist ja hier schon gehobene Technologie.
Ja, genau. Das ist sehr gute Geräte auch von OKM und so.
Hier geht es ein bisschen tiefer wie die normale Messgeräte. Ein normales Messgerät hier, so eine Schwingdetektor, eine gute Schwingdetektor, 2-3 Meter. Aber hier macht man das 15 Meter, 18 Meter. Ich war dann in Marrakesch vor 20 Jahren. Da haben wir dann einen riesen Tunnel gefunden bei 18 Meter. Wahnsinn. Und das hat man bestätigen müssen. Super war das, auf einer Baustelle. Weil da dürfte keine unterirdische Anomalien geben. Und da ist dann ein riesen Tunnel hier von römischen Zeiten. 18 Meter tief.
Beeindruckende Zahlen, die Ihr Trainer da präsentiert hat. Wo kommen Ihre Kunden eigentlich her? Das ist doch sehr international, oder?
Ja, wir sind ein komplett internationales Unternehmen. Wie ich schon sagte, nur 5% der Detektoren bleibt in Deutschland. Und das liegt daran, dass Deutschland ja auch kein großes Archäologie-Thema eigentlich hat. Also wir verkaufen viel Richtung Lateinamerika. Viele Detektoren werden in der arabischen, in der ägyptischen Welt genutzt. Sie können sich das so vorstellen, überall da, wo wirklich lange Historie ist, wo vor Tausenden von Jahren schon viele Leute gelebt haben, wo aber dann irgendwann einmal auch einen Umsturz kam, wo Leute eventuell Dinge vergraben mussten, wo Dinge vergessen worden sind. So, und das ist eigentlich da, wo unsere Detektoren prima genutzt werden. Und deswegen sind wir auch mit unseren eigenen Teams dann dort vor Ort, um dort den besten Service liefern zu können.
Sie kriegen ja auch Feedback von Ihren Kunden, was mit den Geräten entdeckt wurde.
Ja, absolut. Also wir bitten auch unsere Kunden regelmäßig einzureichen, was sie mit den Geräten gefunden haben auf der gesamten Welt. Also 2 Themen vielleicht, die ganz interessant sind. In Lateinamerika, ich glaube es war in Peru, wurde im letzten Jahr ein großer Goldmünzenschatz gefunden mit unseren Detektoren. Ich weiß gar nicht mehr genau in welcher Tiefe, aber das war mit dem EXP 4500, also ein Produkt, welches wir anbieten, welches dann dort von den Inkas, die dort mal vor Jahrhunderten gelebt haben, vergraben worden sind. Und da waren die Sucher wahnsinnig stolz drauf und haben das natürlich auch mit uns gezeigt, weil das war das genau, was sie recherchiert haben. Das war das, was sie über viele Gespräche vermutet haben und dann bestätigt haben mit unserem Detektor. Und das meine ich damit, es reicht nicht nur mit dem Detektor darüber irgendwo herzulaufen, sondern da gehört viel mehr zu einer großen Expedition. Und das war das Ergebnis dann von dieser Suchergruppe.
Was heißt groß? Großer Goldmünzenschatz?
Ja, genau. Das war natürlich in Behältern gefüllt, aber es ging da um bis zu 400 Münzen, die dort seit Jahrhunderten unter dem Untergrund lagen und keiner sie jemals hervorgeholt hat. Und die sind jetzt auch ausgestellt worden. Das ist eine tolle Erfolgsgeschichte, die Kunden uns auch persönlich dann mitgeteilt haben.
Da sind wir jetzt einem rechtlichen Problem. In Deutschland ist es ja so, ich darf das ja glaube ich gar nicht oder ich darf es auch auf keinen Fall behalten dann.
Also in Deutschland gibt es pro Bundesland unterschiedliche Regularien. Hm. Wenn man dann international guckt, gibt es auch unterschiedliche Regularien. Und diese Regularien sind immer, es ist immer eine Bandbreite. Sie dürfen nicht in manchen Bundesländern oder Ländern nicht nach archäologisch Wertvollem suchen. Das ist manchmal verboten. In anderen Regionen ist es allerdings erlaubt, wo man dann aber sagt, du darfst nicht graben. In weiteren Regionen ist das Graben aber auch erlaubt, sagt dann aber, du darfst das, was du gefunden hast, nicht behalten. In weiteren Regionen darf man es dann zu 50% behalten etc. So ist eigentlich in jedem deutschen Bundesland, aber auch global in jedem Land die Rechtslage eine komplett andere. Wir versuchen natürlich dann auch in unserem Service da mit unseren Kunden da Aufklärung zu leisten. Aber natürlich muss man sich da an Recht und Ordnung halten und das wird in den meisten Fällen auch gemacht.
Sie sagten zwei Bereiche, was die Schätze angeht.
Ja, spannend. Eine andere spannende Sache, das war auch in Südamerika. Da hat unser OKM-Trainer Frank Kasser, der ist immer, fliegt die ganze Zeit durch die Welt und hilft unseren Kunden vor Ort, wenn das gewünscht ist. Und die haben eine Goldader gefunden in einer Mine, wo sie natürliches Gold vermutet haben. Und das ist das Tolle, dass es nicht nur um Vergrabenes geht, sondern es geht auch um natürliches Gold. Und dort wurde eine riesige Goldgrabe auf einem kleinen Landfleck gefunden mit unserem Detektor OKM Rover C4.
Das sieht wie aus, vielleicht mal ganz kurz beschreiben, wie so ein Detektor
aussieht. Ja, das aussieht. Sie können sich vorstellen, als praktisch ein Plastikgehäuse, da ist Sensorik verbaut, da ist ein Bildschirm verbaut, Batterien verbaut etc. Aber im Kern geht es um die Sensorik und das sieht dann manchmal auch wie so ein Gehstock, kann man sich das vielleicht vorstellen, wo unterschiedliche Sensoren verbaut sind und dann müssen sie damit über die jeweiligen Suchfelder praktisch laufen und parallel misst das Gerät und nimmt die Daten auf, die dann wiederum visualisiert wiedergegeben wird. Und dann kann man dann recherchieren durch verschiedene Kontrollscans, kann man sagen, okay, hier glauben wir, da ist etwas, bis man sich dann irgendwann zu entscheidet, dann wirklich auch den Bagger in die Hand zu nehmen.
Das heißt, ich laufe übers Feld und in dem Moment merke ich gar nicht, dass da vielleicht unten was ist, sondern ich sehe es dann erst später, wenn ich es auf dem Rechner sichtbar mache.
Also es gibt unterschiedliche, also es gibt Produkte, da sehen Sie es direkt während des Messens auf dem Bildschirm. Aber um die komplette Analyse zu fahren, müssen wir erstmal dann die Datei auf den Rechner nehmen, um dort dann in Ruhe zu analysieren. Also es ist nicht, dass Sie einfach mit diesen Hochleistungsgeräten, dass Sie über eine Fläche laufen, das macht Piep und dann weiß ich, aha, hier ist was, hier muss ich jetzt graben. So einfach ist es leider nicht.
Bei den ganzen Anwendungsbereichen, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch militärisch interessant ist. Thema bei Ihnen?
Also technologisch geht das und ist das auch ähnlich. Es ist nur nicht unser Markt. Und wir haben auch keine Produkte zum jetzigen Zeitpunkt gebaut, die für den militärischen Nutzen genutzt werden. Wir haben mal pro bono Geräte in die Ukraine gesandt. Also man kann es technisch dafür nutzen. Mhm. Ja, es kann für als Minensuchgerät genutzt werden. Es ist aber nicht von der Stabilität nicht dafür ausgelegt, sondern es ist für die Archäologie ausgelegt. Und das ist unser Markt, da konzentrieren wir uns drauf. Aber technologisch geht das ja.
Was löst das denn bei Ihnen aus, wenn die Kunden sich zurückmelden und sagen, hier Goldader gefunden?
Ja, das ist natürlich die größte Bestätigung, die wir bekommen können. Ne? Wir sind ein Hardware- und ein Softwareunternehmen und versuchen jeden Tag unsere Produkte ein kleines bisschen besser zu machen. So, und wir können nicht jeden Tag unterwegs sein im Feld. So, und deswegen ist das, glaube ich, für das gesamte Team die größte Bestätigung zu sagen, hier, ich habe das gefunden, ich habe jenes gefunden und so weiter. Und große Freude, wir kommunizieren das natürlich, es kommt alles bei uns auf die Webseite, soweit wir das auch veröffentlichen dürfen von den Nutzern und sind da deswegen super happy und dafür arbeiten wir. Das ist unsere Bestimmung im Unternehmen.
Von wie vielen Geräten, was von einem Jahresumsatz reden wir?
Also wir haben so einen mittleren einstelligen Millionen Euro Umsatz. Wir verkaufen so 600-700 Geräte im Jahr. Also das heißt, es ist kein großes Volumengeschäft. Aber halt jedes Gerät wird bei uns im Haus produziert, von A bis Z. Das kriegen wir gut gestemmt und deswegen sind wir damit eigentlich ganz zufrieden.
Es ist ja, wie Sie gesagt haben, eine Nische. Trotzdem ein umkämpfter Markt, oder?
Es gibt Wettbewerb. Wir als Unternehmen haben eigentlich vor 27 Jahren da richtig, oder meine Vorgänger haben da richtig mit angefangen. Aber klar, der Markt ist umkämpft. Der ist in diesem Hobby-Segment deutlich umkämpfter als in dem professionellen Segment. Der Markt ist da allerdings auch deutlich größer. Und wir nehmen das als Chance. Wir nehmen das als Motivation, in einem Markt zu sein, wo wenig Wettbewerb ist. Ist jetzt auch nicht immer angenehm, ja, sondern man braucht ja so ein bisschen auch externe Motivation, auch für uns als Team, dass wir uns immer verbessern. Deswegen sind wir eigentlich froh, wenn wir ein bisschen Konkurrenz haben.
Ich hätte ja trotzdem so ein bisschen Angst, wenn ich meine Geräte verkaufe, dass irgendeiner, ich sag mal, China ist da ja ganz vorne mit dabei, das Ding auseinanderbaut, kopiert, nachbaut.
Ja, das gibt's. Also das gibt's auch bei uns. Wir sehen das aber auch als Bestätigung unserer Arbeit. Mhm. Also ob das jetzt in China ist oder auch in anderen Ländern, es gibt Plagiate. Ne? Also wir bekommen das auch regelmäßig zugeschickt. Hier könnt ihr mal sagen, ist das euer Gerät? Und dann sehe ich ein Gerät, wo OKM draufsteht, aber es sieht nicht so aus wie ein OKM-Gerät. Das ist so, wir sehen das als Bestätigung, aber natürlich auch als Ansporn, halt immer besser, immer weiter zu machen, die Geräte auch nicht zu viele Jahre auf dem Markt zu lassen, sondern mal ein neues Gerät rauszubringen. Und deswegen sehen wir das, ja, können wir es nur positiv sehen. So.
Es ist ja trotzdem ein Thema, was so ein bisschen das Kind in meine weckt. Merken Sie das an der Zielgruppe? Ist die sehr viel männlich oder ist,
ja. Also das muss man, ist so, ja, also das ist eine männliche Zielgruppe. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, weil wir die Statistiken da gar nicht führen, wie viele Frauen und wie viele Männer bei uns einkaufen, aber gefühlt ist das verstärkt Männer. So, und das ist deren Thema. Und die kommen auch häufig nicht alleine, sondern mit 3-4 Leuten bei uns vorbei, um diese Trainings zu machen und genau zu verstehen, wie nutze ich das Gerät, was kann ich finden, wie kann ich finden. Und ich glaube auch, das ist so ein Männerthema irgendwie.
Sie haben ja gesagt, Deutschland ist nicht so der Markt, aber hat es vielleicht trotzdem schon Anfragen von, keine Ahnung, archäologischen Behörden oder dergleichen gegeben, die gesagt haben, wir brauchen das nochmal für 3 Tage, wir haben da hier eine Vermutung oder so?
Ja, also absolut. Das kommt immer mal wieder vor, das machen wir auch immer gerne, dass wir da mitgehen, ob das jetzt Städte sind, Gemeinden sind oder irgendwelche Vereine. Wir waren jetzt in Thüringen bei dem Halben Schloss, das ist bei uns relativ in der Nähe, wo ist ein Verein und die vermuten Vergrabenes und vor allen Dingen alte Mauern des Halben Schlosses in dem Umkreis und da versuchen wir natürlich zu helfen. Ist für uns auch immer eine schöne Sache, auch im Umland praktisch unsere Geräte zu nutzen. Aber das ist nicht unser Geschäftsmodell.
Aber die Mauern müssen dann nicht metallisch sein, die können sie trotzdem sichtbar machen.
Genau, wir suchen Anomalien im Boden, ne? Und auch vergrabene Mauern können eine Anomalie sein und teilweise sind dort auch Eisenobjekte irgendwie mit drin oder ist es mineralisch, dann können wir das auch umso besser detektieren. Wie gesagt, hängt immer dann genau von der konkreten Technologie dann ab.
Was würden Sie gern mal finden wollen?
Ach, ich glaube, da gibt's viele, viele Wünsche, ne? Und aber ich kann mir schon vorstellen, und ich war ja selber auch auf einigen Expeditionen mit dabei, zum Beispiel in Halifax in Kanada. Da haben wir auf Oak Island, das ist eine Insel, da gibt's auch einige Fernsehreportagen drüber. Und da wird vergrabene Schätze von vor 300 Jahren gesucht und habe da eine Woche intensivst mitgesucht. Damals haben wir nicht gefunden, muss man sagen, aber ich glaube, wir haben einen Eingang gefunden zu einem Schacht, wo die Leute das dann versucht haben. Da war jetzt zwar nichts drin, aber das wäre schon das Coole, mal ein großes Erfolgserlebnis auf Oak Island selber mitzuerleben.
Du lässt einen da nicht los, ne?
Ja, genau.
Okay. Es gibt so eine Kategorie, sage ich mal, beim Podcast, nennt sich der Gedankensprint. Ich habe einen Sack voll Fragen, vielleicht kurze, schnelle Antworten, wäre cool.
Der Gedankensprint.
Womit wären Sie als Kind am liebsten berühmt geworden?
Fußballer.
Was ist das Erste, das Sie morgens denken, wenn der Wecker klingelt?
Wenn ich nicht zu Hause bin, denke ich an meine Verlobte.
Welche Fähigkeit hätten Sie gern über Nacht erlernt, ganz ohne Umweg, ohne Training?
Engineering.
Wenn Ihre Energie heute ein Soundtrack wäre, welcher Song würde laufen?
Stammbaum von den Black Fools.
Was war Ihr größter Erfolgsmoment der letzten 12 Monate?
Meine Verlobung.
Glückwunsch. Worüber konnten Sie zuletzt herzlich lachen, obwohl es vielleicht auch ernst war?
Über die Aussagen von Trump.
Lachen und weinen zugleich. Wenn Sie für einen Tag mit einer anderen inspirierenden Persönlichkeit tauschen dürften, wer wäre es und was würden Sie tun? Jetzt bitte nicht nochmal Trump sagen.
Nein, das auf die Idee komme ich auch nicht. mit einer Person, mit der ich gearbeitet habe, Oliver Samba, aus der Startup-Szene, der wahnsinnigen Erfolg hat und jetzt abgetaucht ist und nicht mehr so viel macht. Und ich würde gerne verstehen, warum.
Was in Ihrem Alltag fühlt sich heute völlig normal an, wäre vor 5 oder 10 Jahren aber völlig undenkbar gewesen?
Mit echt motivierten Leuten im Raum zu sitzen und an technologischen großen Fragen zu diskutieren und dabei hoffentlich Mehrwert zu stiften.
Vervollständigen Sie den Satz, einen echten Champion erkennt man an?
Demut.
Wunderbar. Weil Sie es gerade ansprachen, Motivation, Sie haben eine Verantwortung auch für viele Mitarbeiter. Wie viele sind es?
Wir sind knapp 30. Man muss aber natürlich sagen, die haben alle Familie. Und wir arbeiten auch mit 60 Händlern zusammen, die auch wirtschaftlich in einer gewissen Abhängigkeit zu uns stehen. Also ich denke mir immer so, naja, so 300 Leute hängen schon wirtschaftlich bei uns dran. Und da sehe ich mich absolut voll in der Verantwortung.
Macht das manchmal so ein bisschen Druck?
Nein, weil ich Vertrauen in uns habe. Und dass ich weiß, selbst wenn es mal stürmische Zeiten gibt, glaube ich, finden wir richtige Antworten. Aber sich mir dessen bewusst zu sein, ist, glaube ich, super hilfreich und macht mich da auch sehr demütig.
Ja. Sie selbst haben ja gesagt, haben BWL studiert, sind kein Techniker, kein Entwickler, Erfinder in diesem Sinne. Trotzdem heißt es ja für diese Detektoren immer höher, schneller, weiter. Mhm. Wie gehen Sie das an?
Also Sie haben vollkommen recht. Ich bin kein Entwickler, ich kann die Detektoren nicht entwickeln. Ist auch nicht mein Job, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben ganz tolle Ingenieure, wir haben 6 Ingenieure bei uns im Team. Deren Job ist es, dieses höher, schneller, weiter jeden Tag zu machen. Aber es geht ja auch darum, nachzudenken, mit denen zu diskutieren. Was ist denn möglich? Mit den Kunden zu sprechen. Was wollt ihr denn? Im Markt zu sehen, in anderen Industrien zu sehen. Naja, was kann man denn machen? Und diese Inspiration zu sammeln und diese auch mit unseren Leuten zu diskutieren und dann eine Ableitung zu finden, was können wir denn daraus machen? Ich glaube, das macht mir Spaß und da kann ich helfen.
Nun war ich ja bei Ihnen in der Firma, in der Pyramide in Altenburg und habe einen Ihrer Ingenieure, Ihren Entwickler Mike Homuth gefragt, was Sie da genau machen.
Also wir überlegen uns neue Produkte. Ja, also es gibt viele Kundenanfragen, die möchten irgendwas verbessert haben oder haben irgendwas anderes gesehen. Und wir bauen Prototypen, versuchen diese Produkte oder diese Verfahren vor allem umzusetzen, erstmal prototypisch. Gucken, was man damit messen kann, ob man wirklich was findet, ob das besser geht, als das, was man schon hat. Ja, und dann wird das halt in mehreren Schleifen sozusagen entwickelt und wir testen auch, also das erste ist, wir bauen einen Prototyp, gucken, ob das Verfahren funktioniert und dann geht es weiter, was müssen wir tun, damit man das auch vernünftig fertigen kann.
Vor dem Bauen ist aber das Denken. Sitzt man da am Schreibtisch und stiert in die Luft und überlegt, wie könnte es gehen?
Wir sitzen viel am Rechner, recherchieren und entwickeln auch schon leichte, also irgendwelche Schaltungen, irgendwelche Leiterplatten, mit denen man dann kleine Tests machen kann. Also es ist ein Großteil, den wir am Rechner machen und dann wird aber auch immer irgendwas gebaut schon. Ne? Dann gehen wir auch durch die Abteilungen, lassen uns was fertigen Teile selber, löten was zusammen, gehen auch raus aufs Testfeld und probieren dann Zwischenstände aus, die halt noch keine Produkte sind, erstmal nur zum Gucken. Ja, so kann es werden, so kann es gehen.
Mein Sohn wäre begeistert, das ist so ein bisschen wie seine Bastelwerkstatt 2.0, muss man aber sagen. Aber ist es schon so, ihr nehmt erstmal ein Stückchen Holz und sägt da selber was zusammen?
Genau, wir haben ja 3D-Drucker auch, mit denen kann man auch sehr viel machen. Das ist schon sehr hilfreich, dass man auch wirklich Teile machen kann, die dann auch jemand zusammenschrauben kann, die man auch schnell verändern kann. Das ist auch ein wichtiger Schritt, weil es ja immer irgendwie mechanisch ist. Ne? Es muss ja immer irgendwie zusammengehalten werden. Ja, genau. Und da ist immer irgendeine Elektronik drin und dann wird das mit irgendwelchen, meistens am PC ausgewertet oder mit Messtechnik ausgewertet. Genau, und dann so wird das Schritt für Schritt weiterentwickelt, bis man dann irgendwann sagt, okay, jetzt ist es soweit, dass man das in ein Produkt gießen kann. Und dann gibt es halt eine feine Oberfläche, die dann auch bedienbar ist, weil das ist ja alles ziemlich abstrakt, was wir hier treiben.
Jetzt sehe ich hier, das ist ja wie so ein Mars-Rover, so ein kleines Fahrzeug mit 4 speziellen Rädern. Wird das auch mal was, oder?
Also das ist jetzt auch ein Prototyp, das geht um einen Bodenradar und der erste Ansatz ist erst einmal, es ist sehr davon abhängig, wie weit man mit diesen Antennen über dem Boden ist. Ja? Also das ändert entscheidend das Ergebnis. Deswegen haben wir erstmal einen Rover gebaut, sozusagen ein Gestell, ein Fahrgestell, dass man erstmal sozusagen diese Bodenunebenheiten oder Abstände sozusagen erstmal ausschließen können. Es gibt auch ein Wegmesser, dass wir auch genau wissen, wo sind wir gerade. Das ist auch jetzt erstmal der Prototyp. Ob wir das dann so umsetzen, das ist eine andere Geschichte.
Sag mal, es ist ja ein Traumjob, wenn Sie früh zur Familie sagen, ich gehe heute wieder basteln.
Ja, genau. Die Familie weiß eigentlich nicht so richtig, was ich hier tue. Ich erzähle das immer und dann sagen sie, ja, okay.
Sind Sie privat auch schon mal mit so einem Teil unterwegs gewesen, haben irgendwas gesucht? Oder?
Der wirkliche Schatzsucher an sich bin ich nicht. Ich habe die Geräte probiert, aber mich interessiert eher die Technik. Also wie funktioniert das? Wie kann ich in den Erdboden gucken? Jetzt irgendwie da Gold ausgraben, das ist nicht so mein Hobby.
Ne? Aber ist mal eine Rückmeldung gekommen irgendwie über einen Kunden, der gesagt hat, das Ding, was ihr da gebaut habt, ich habe das und das damit gefunden.
Ja, es gibt auch also auf der Webseite wirklich die Möglichkeit der Kunden, dass die sozusagen sagen, was sie gefunden haben, mit welchem Gerät sie gefunden haben und da kommt eigentlich immer mal was rein. Da kriegt man doch Feedback.
Ne? Und der Entwickler dann stolz?
Entwickler dann stolz, ja, na klar. Es gibt natürlich auch anderes Feedback, das gehört auch dazu, ne, wo irgendwas nicht so richtig funktioniert hat. Aber das ist auch wichtig, dass wir können das zwar hier alles in unserem Umfeld testen, aber wie das dann in der Wüste funktioniert oder irgendwie, das kriegen wir ja nicht direkt mit, können wir ja nicht immer hinfahren. Und deswegen ist dieses Feedback der Kunden auch ziemlich wichtig, dass wir dann auch wirklich feststellen können. Da muss noch was gemacht werden und genauso ja, wachsen auch die Produkte. Ne? Wir kriegen Feedback und sagen, das wäre schön, wenn das gehen würde. Und dann überlegen wir, ja, kann man machen oder na, es geht nicht.
Wie steht es denn mit Fehlschlägen in der Bastelarbeit?
Oh, viele. Es geht oft schief. Es geht eher schief, was wir hier so bauen.
Aber Stichflamme und Rauch gab es da nicht?
Nee, so viel. So gefährlich ist es nicht. Nee, also es ist eher so, dass es nicht funktioniert, ne? Dass man dann irgendwie entweder sonst was empfängt, irgendwelche Störungen von irgendwelchen Gebäuden oder anderen Geräten, das ist dann eher das Übersehen und nicht jetzt unbedingt die Goldmünze, die da im halben Meter Tiefe liegt.
Dann wünsche ich auch nicht viel Glück, weil mit Glück hat es nichts zu tun, sondern viel Erfolg.
Ja, dankeschön.
Gibt es permanent unendlich viele neue Schatzsucher mit entsprechendem Bedarf oder ist es dann jetzt irgendwann mal mehr der Support oder muss immer was Neues entwickelt werden, um eben
also,
sich zu verkaufen?
Das Schöne ist ja, wenn wir die Technologie bauen, die kann immer besser werden. Also wir können tendenziell immer tiefer sehen, wir können immer hochauflösender sehen, wir können immer mehr Materiale differenzieren und da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Da sind wir ganz, ganz klar, da haben wir noch viel zu tun. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass unsere Geräte, die in der archäologischen Anwendung viel Interesse finden, auch im industriellen Segment genutzt werden können. Also beispielsweise jeder Tiefbauer, bevor der mit der Schaufel in den Boden baggert, schaut er sich auf Schachtplänen an, was liegen denn hier für Leitungen. Diese Pläne sind aber seltenst aktuell und in Deutschland sind sie noch am besten. Und wenn wir von global sprechen, gibt es diese Pläne teilweise gar nicht. Das heißt, diese Unternehmen, diese Leute, die haben ein Interesse, auch unsere Geräte zu nutzen, um nichts kaputt zu machen. So, und da glauben wir und sehen wir absolut Wachstumspotenzial und Chancen. Und das ist so ein bisschen auch das, wo wir neben dem archäologischen Thema auch in den nächsten Jahren reingehen wollen.
Ihr Startup haben Sie nach 3 Jahren verkauft?
Ja, 3, 4 Jahren, ja.
Ist das denkbar für OKM, dass sie dann irgendwann sagen, okay, jetzt ist auch ein Punkt erreicht?
Naja, man muss dazu sagen, das Startup war ja mit Venture Capital finanziert. Das sind Investoren, die wollen auch irgendwann wieder raus und ihr Geld sehen. Bei OKM ist das nicht der Fall. So. Ich bin wahnsinnig glücklich mit dem, wie wir uns bei OKM entwickeln. Und ich kann mir vorstellen, das mein ganzes Leben lang zu machen. Und so arbeiten wir auch.
Dann gucken wir doch gleich mal die Zukunft. Wo sehen Sie OKM in 5, 10, 15 Jahren? Ja. Was wünschen Sie sich?
Also, was ich mir wünsche, ist erstmal, dass wir genauso gut dastehen wie heute, beziehungsweise besser. Also, dass wir Freude an dem wir haben, was wir tun, dass wir einfach ein gutes Beisammen haben als Team. Inhaltlich, dieses archäologische Thema, das wird weiterhin sukzessive wachsen, aber das ist natürlich begrenzt. Wir sind an einem limitierten Markt, das ist so. Und wo wir Fokus drauf legen wollen, ist das, was ich gerade schon sagte, im industriellen Segment. Da haben wir wahnsinnig viele Optionen. Der Markt ist deutlich größer als im archäologischen Segment. Und ich glaube, das ist eine Chance, da ähnlich groß zu sein wie in der Archäologie. Und das ist unser Ziel, was wir auch intern kommuniziert haben für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Und dementsprechend natürlich weitere tolle Leute am Standort Altenburg dazu zu gewinnen, die technologisch mit uns arbeiten wollen, aber halt auch in Marketing-Themen, in den Vertriebsthemen, in der Produktion, was wahnsinnig wichtig ist. Also ich freue mich irgendwie drauf und wir haben einen klaren Plan und jetzt gilt es, den auszurollen.
Eine letzte Frage und damit gehe ich nochmal ganz an den Anfang zurück. Sie sagten ja, Sie sind zumindest im Unternehmen der Jüngste gewesen. Ja. Als Sie damals in die Pyramide kamen und die Mitarbeiter das erste Mal gesehen haben oder die Sie gesehen haben, haben die nicht den Kopf geschüttelt, was ist das für ein junger Spinner?
Ja, das müssen Sie die Mitarbeiter fragen. ich hoffe nein. Ja, es ist natürlich komisch gewesen, aber ich glaube, wir haben ein gutes Miteinander gefunden. Ich habe ja die Firma gekauft, weil die Kollegen so eine tolle Arbeit gemacht haben und nicht, weil ich jetzt als 29er denke, die Welt muss ganz anders sein und man muss hier alles von links auf rechts drehen, sondern die Kollegen haben mich super eingearbeitet, ich habe viel gelernt und dann haben wir einen guten Weg gefunden und jetzt muss man auch sagen, bin ich mit Abstand nicht mehr der Jüngste. Wir haben Azubis, wir haben sogar Schülerpraktikanten, wir haben viele junge Leute und eine tolle Mischung und ich glaube, das macht es am Ende des Tages.
Damit sind meine Fragen alle beantwortet. Wenn Sie nichts mehr loswerden wollen,
alles gut, danke.
Sage ich danke fürs Kommen und fürs Erzählen und toi 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 für die Zukunft.
Lieben Dank.
Das war wieder ein spannender Einblick in die kleine große Welt der Hidden Champions aus Thüringen. Auf diesem Kanal gibt es außerdem jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen direkt von unseren Reporterinnen und Reportern. Also Top-Thema Thüringen abonnieren, zu finden im ARD Sounds.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.